Negativ. Sehr cool. Kannst ja echt immer nur froh sein, wenn das Ding hier nur einen Strich hat und man oder ich oder du Corona negativ getestet ist. Ich dachte gerade eben, so ein Teil wäre gar nicht schlecht, um rauszukriegen, was will eigentlich Gott von mir? Will er, dass ich zum Beispiel in die Mongolei fliege, um dort irgendwas zu machen? Schieb so einen Teil in den Mund, im Mund oder in die Nase. Und dann gibt es 3 Tropfen auf den S-Punkt. Und dann wartet man eine Viertelstunde. Und wenn ein Strich ist, heißt es ja. Und wenn ein Strich drauf wären, hieße es nein. So funktioniert es aber bei Gott nicht, sondern es kann ganz anders gehen. Und mein heutiger Gast, der flog mit in die Mongolei, weil er einfach interessiert war, was dort seine Gemeinde für Aufgaben wahrnimmt. Und er betritt das Land und es flasht ihn total. Und er wusste, Junge, das kann kein Einmaljob sein hier. Und er nach 10 Tagen oder 14 Tagen flog er wieder nach Hause, weckt seine Frau und sagt so, jetzt, wir fahren nicht nach Korsika in den Urlaub, wir gehen in die Mongolei und erzählen den Mongolen das Evangelium. Sie haben es gemacht und aus 2 Wochen wurden 23 Jahre. Und es erzählt er so spannend und so lebendig, auch die Weiten der Mongolei und die eiskalten Wüsten. Ihr hängt an seinen Lippen.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund drauf geschlafen.
Egal wie abgedreht das war.
Wie kamt ihr in die Mongolei? Was ist da passiert? Ich meine, es ist ja jetzt nicht irgendwo Südspanien, wo man Andalusien hier.
Nein, unsere Tochter.
Olivenbäume.
Unsere Tochter sagt immer, wir wohnen in der gefrorenen Wüste. The Frozen Desert.
The Frozen Desert. Wir wohnen oder wir wohnten?
Wohnten. Oh, das hat sie gesagt da, ja. Oder heute sagt sie, es ist eine Vergangenheitsform. Ja, nein, Mongolei war definitiv nicht irgendwie mein Traumland, weder dem Wetter noch der Kultur noch irgendetwas anderem. War überhaupt nicht auf meinem Schirm. Ganz ehrlich gesagt, ich habe selbst im Geschichtsunterricht Genghis Khan verschlafen. Keine Ahnung, irgendwie, wobei, es wäre bestimmt interessant gewesen. Es war so, ich war Durchschnittschrist, nein, nicht Durchschnittschrist, in einer durchschnittlichen christlichen Familie aufgewachsen. Meine Eltern gingen in der Landeskirche, aber ich würde sie definitiv als wiedergeborene, ernsthafte, ehrliche, gute Christen einschätzen. So sind wir immer mit in die Kirche. Ich sprach meine Gebetchen, ich las meine Bibel, bin selbst mal irgendwo mitgenommen worden, was weiß ich, so diese Kinderveranstaltungen und so. Gott gehört dazu, aber kein Thema in meinem Leben. In dem Sinn, dass es immer null Unterschied zu irgendwelchen anderen Kindern in der Klasse, weder als ich klein war, noch als ich ein Teenager wurde. Im Gegenteil, als ich Teenager wurde, gehörte ich eher zu denen, die sich weiter aus dem Fenster hängten, mit dem, was so amüsant ist in dieser Welt. Ne? Ich bin jetzt nicht gleich drogenabhängig geworden oder was. Ne? Aber man hat sich aus dem Fenster gelehnt und versucht, das Leben zu genießen.
Ja,
ich merkte schon, dass es in einer gewissen Diskrepanz steht zu dem, was man sonntags so erzählt oder so. Aber das schien eigentlich für mich kein Problem zu sein. Ich wollte mein Leben leben. Ich hätte Spaß. Ich war so ein Lebewohl und stehe auf Männchen. Und irgendwie schlürte man mich dann so auf so eine Freizeit mit. Wo
so ein Urlaub?
Nee, hier in Deutschland, das war so eine christliche Silvesterfreizeit.
Ja, ah, okay.
Ich komme da hin, 100 Kids irgendwo, ach du liebe Zeit. Und dann, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, Heinrich Kemner, der alte Prediger aus
Krefeld. Mir sagt er schon was.
Hat den meisten nicht wahrscheinlich, aber irgendwie. Und ich denke, auch das noch jetzt, irgendwie so ein Urgestein hier, irgendwie so ein Rentner oder was hat der dir zu sagen? Mhm. Und dann kam der auf die Predigt und der konnte Gas geben, ne? Ja. Und ich dachte, alter Schwede, woher weiß der was? Woher weiß der, was ich mache in meinem Leben, was mich bewegt? Und es war, wie auch immer, eine lange Geschichte kurz zu machen, es war eine radikale Wiedergeburt. Ich habe dann mit irgendwie so einem Jugendmitarbeiter da gebetet und in dem Moment, wo ich gebetet habe, irgendwo durchströmte mich so dermaßen diese übernatürliche Frieden Gottes, diese Liebe Gottes, diese Bestätigung dass er tatsächlich lebt. Dass es nicht eine Religion ist. Sondern
in diesem Moment, als du dort bei diesem Jugendmitarbeiter
saßest. Im Jugendcamp da. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob es genau war, als ich mit ihm betete oder ob ich danach rausging und dann nochmal für mich betete. Also es ist jetzt auch egal, um welche Minuten das handelt, aber an dem Tag, war das so, jetzt weiß ich, was ich machen soll. Ich war einfach ein normaler Teenager und in dem Moment wusste ich, ich werde das Wort Gottes predigen. Ich muss das predigen. Ich muss das allen sagen, dass Jesus lebt, dass das nicht nur irgendwie so ein Larifari-Zeugs ist oder was. Das muss ich allen sagen. Das war der Beginn meiner Reise und dann ging es los. Irgendwo, ich ging zurück, total, als ich kam zurück. Im Januar fängt die Schule wieder an. Alle wieder, hey, weißt du, ja. Ich so, nix, hey. Da geht's lang. Ja. Jesus. Die Leute denken, hey, mach mal halblang. Ey.
Was hat denn der?
Mach mal, genau. Ja, es war klar, seitdem die ganze Sinnfrage des Lebens war komplett umgekrempelt. Spaß haben ist nett, aber es ist sowas viel Wichtigeres im Leben, diese Begegnung mit Jesus. Und das war jetzt nichts Hokuspokus, das war jetzt nichts auch Übernatürliches in dem, das war einfach dieser innere Friede, diese innere Gegenwart. Und in dem Moment war ich on fire. Und natürlich geht man im Leben durch Höhen und Tiefen. En gros würde ich sagen, das Feuer brennt bis heute und ist nicht ausgegangen. Das ist inzwischen 40 Jahre her, oder was? Und eins war mir klar, oder dann haben wir da gedient. Und ein Vers, der hat mich wirklich bewegt in der Bibel. Als Paulus irgendwo schreibt, ich kann jetzt gar nicht mal quotieren, genau wo er steht, ich sage es jetzt mal so auswendig, einfach und ich setze meine Ehre da rein, das Evangelium denen zu verkündigen, klar. Die es bisher, wo nachher kein anderer Grund gelegt ist. Ne?
Klar, ne? Ja, logisch.
Ich dachte, Paulus, du bist einer, das ist unfair. Ja, das hätte ich wohl auch gerne. Ja? Aber hier, die wissen es ja alle, aber keiner hat Bock drauf. Jesus, ja, mach mal für dich und so. Ich sage, ich wünschte, ich könnte woanders arbeiten, wo noch kein anderer Grund gelegt hat, sondern ich könnte einen Grund legen und ich könnte das Evangelium verkündigen, wo es noch nie verkündigt worden ist. Und unser Weg ging irgendwann dann nach Lüdenscheid in die stadtmissionarische Arbeit dort. Ich habe da evangelistisch mitgearbeitet, unter Obdachlosen, unter Kids oder anderen Jugendlichen. Und eines Tages kam unser Leiter, der Walter Heidenreich, irgendwo, lange Geschichte kurz zu fassen, irgendwo auf den Punkt, Gott ruft uns in die Mongolei. Und das hat er in der Mitarbeiterstunde gesagt, irgendwo, und hat erklärt, da gehen die Türen auf im Osten, eiserner Vorhang weg und die Mongolen total offen fürs Evangelium und so weiter und so fort. Und wir werden da hingehen und Großevangelisation machen. Und ich war gar nicht dabei. Meine Frau war da, wir hatten eben Neugeboren oder so ein Baby und wir wechselten uns so ab, wer dann in die Stunde geht, in die Meetings. Und ich war an dem Abend zu Hause. Sie kommt nach Hause, ich war schon am Pennen, ich sage, ja, wie war's? Und sie erzählt so ein bisschen, ja, der Walter hat erzählt, Mongolei und das und das und das. Ja, alles klar, gut. Sie legt sich hin und schläft. Und seit dem Moment sitze ich senkrecht im Bett. Irgendwie, ich habe das nur gehört von ihr, so einen langweiligen 2-Minuten-Bericht irgendwo, worüber der erzählt hat. Mongolei, unerreichte Völker. Ja,
auch noch im Halbschlaf wahrscheinlich,
oder? Ja, so, und bingo, ein Blitz hat mich getroffen. Da musst du mit. Das Problem war, ich konnte nicht mit, mein Urlaub war nicht so lang und dies und das. Und irgendwie haben wir es geschafft, Kurzversion. Ich bin dann hinterher auch damit reingeflogen in die Situation. Und 1992 bin ich das erste Mal dann in die Mongolei geflogen.
1992,
genau. August, meine ich, war das. Und dann kamen wir da an und wir kamen wirklich in eine Situation, von dem ganzen Environment, die Steppe, die Weite. Die Zelte, die Geas, diese Rundzelte, Jurte oder Geas, wie man es ja auch sagt, mongolisches Geas, russisches Jurte, für uns irgendwelche Zelte, in die da tatsächlich leben, sommers wie winters, umherziehen, Tausende von Schafen und so. Und du stehst auf dem Hügel und du schaust in das Tal und da unten sind die Nomaden mit ihren Tieren und du denkst im nächsten Moment, tippt Abraham dir auf die Schulter und sagt, willkommen. Und du denkst, ich bin in der Zeitmaschine irgendwo im Alten Testament oder sonst was. Und das einzige Problem, und die waren nicht Abraham und die hatten auch nicht das Wort Gottes, sondern die waren mehr schamanistisch drauf, in anderen Sachen drauf, das Evangelium nie gehört. So nach dem Motto, du fragst die Leute, kann ich dir mal was von Jesus erzählen? Nee. Und was?
Ja gut, das könnte ja, aber ich verstehe, was du meinst.
Und die, ne? Bibel, von was? Also Bibel, Kirche, Jesus, gar keine Ahnung. Du hättest irgendwas von Toyota erzählen können, kannten sie auch nicht, alles aus, sie waren so abgeschottet, null. Und plötzlich war ich da. Ich wünschte, ich könnte das Evangelium da verkündigen, wo es noch nie verkündigt worden ist. Und ich wusste, das ist der Platz, wo du hingehörst.
Warst du on fire oder warst du eher in Depressionen versunken, weil du dachtest, meine Güte, wo bin ich denn?
Nein, ich war on fire.
Nee?
Depression.
Es könnte auch sein, dass du sagst, alles was recht ist, aber was mache ich hier?
Nein. Ich war zwar emotional aufgewühlt, aber alles andere als depressiv. Das war, da knallten die Knallplättchen, wie sie nur knallen konnten. Ich sah alles. Ich sah, wie man hier missionieren könnte. Ich sah, wie wir hier leben könnten. Ich sah, wie wir hier von Dorf zu Dorf pilgern könnten. Dann geht's los bei mir.
Okay.
Und wir haben dann Einsatz gemacht, 100 haben sich bekehrt, die Leute sind auf dem Schwarzmarkt, irgendwo haben wir gepredigt, für die Kranken gebeten, die sind geheilt worden, wir haben Sachen erlebt. Ich wusste nur, du musst hier zurück. Das war ja ein Kurzeinsatz. Bin zurück und dann sind wir einen kurzen Zeit drauf, habe ich meine Frau genommen. Eigentlich wollten wir nach Korsika fliegen, nach meinem Einsatz, oder Korsika fahren. Ich komme nachts nach Hause. Ich habe versucht, meiner Frau das langsam zu erklären. Ich dachte, ich hätte sie auch langsam erklärt. Sie meinte, es wäre so ein Lawineneffekt. Auf jeden Fall habe ich hier mehr oder weniger wahrscheinlich in 5 Minuten erklärt, lass uns hier Korsika, Sardinien, vergiss das Schlauchboot raus, Wintermantel rein, wir gehen in die Mongolei. Alles umgepackt. Innerhalb von, damals war das gar nicht so einfach. Da gab es keine Touristikbüros.
Und sie machte mit?
Sie machte mit. Ein Ding, warum wir geheiratet haben, ich war ja crazy for Jesus. Ich wollte jemanden, der crazy for Jesus ist. Und das war meine Frau. Und sie wollte auch keinen anderen, als nicht einen, der nicht bereit wäre, mit in die Mission zu gehen. Das war ich. So, wir haben uns auf dieser Ebene kennengelernt, lieben gelernt. Und es war eigentlich, wir saßen die ganze Zeit schon wie auf einer Zeitbombe. Wann wird Gott uns irgendwie mal rufen? Wohin wird Gott uns mal rufen? Weil das ist unsere Passion. Wir wollten das Evangelium verkündigen, gerade eben gewisserweise für Leute, die das Evangelium noch nicht hörten.
Ja, aber dann kommt er da runter, der fliegt in die Mongolei und die haben von nichts eine Ahnung. Wie können die sich bekehren?
Ganz einfach.
Ja, okay.
Ich meine, wir hatten das, was natürlich dazu brauchst, ist mindestens Sprache.
Genau. Ihr hattet dann einen Übersetzer.
Den trafen wir dort erst. Nimm mal irgendwo vor 30 Jahren, frag mal in Deutschland einen mongolischen Übersetzer. Den gab es ja, da gar nicht.
Deswegen hake ich nach.
Wir gehen also den ersten Gebetsmarsch durchs Dorf, durch die Stadt, Kleinstadt, Land. Hält so ein altes russisches Moped mit Beiwagen an, irgendwo quietschend, junge Frau im Beiwagen. Hallo, brauchen Sie Hilfe? In Deutsch, perfekten Deutsch, mongolische junge Frau. Wir dachten, ja.
Wo kommst du her?
Wo kommst du her? Ja, und es gab einige Studenten, die damals in russischer Ostblockzeit in Dresden, Leipzig oder sonst wo studiert hatten und wieder zurückgegangen sind. Und das war eine davon. Zumindest hatten wir schon mal ein Sprachrohr. Also dann kann es ja losgehen und dann erzählst du von Jesus. Und um sich zu bekehren, ich glaube, wir verwechseln das oft. Leute gehen davon aus, manchmal gerade hier im westlichen Kontext, wenn wir alles verstanden haben, am besten noch eine Bibelschule und sonst was, ne, alle Bücher gelesen haben und alle Zweifel ausgeräumt haben, dann bekehre ich mich. Aber mit dem Verständnis ist klar, dass sich kaum einer bekehrt.
Was braucht stattdessen?
Eine Begegnung mit Jesus. Und die kommt A durch eine ganz einfache Botschaft. Ich will mal ganz platt sagen, dass du einfach mal die Grundwahrheiten ganz einfach darlegst, dass tatsächlich da ein Gott ist, der sich für dich interessiert, der dich liebt, der dich auch in deiner Not nicht vergessen hat und der da ist. Und dass du ihm zeigst, und letzten Endes, Jesus ist deswegen sich nicht zu schade gewesen, vom Himmel auf die Erde zu kommen, mitten in unsere Not, und hat sie getragen bis zum Kreuz. Nicht nur aus Zufall, sondern um all das dir abzunehmen. Er liebt dich so sehr. Willst du ihn? Und die Mongolen, es war herrlich, wir haben das erzählt, das Evangelium, tausende Male, immer wieder. Die Emotionen bei dieser Geschichte. Er ist ein Gott, der alles wunderbar gemacht hat, die Natur. Ja, alles ist schön. Aber es gibt ein Problem, wir Menschen haben Sünde und wir haben Krankheit und wir haben Streit. Und die Emotionen gingen runter.
Ja, kannten die aus ihrem eigenen Leben.
Genau, natürlich, klar. Ja. Plötzlich all die Scheidungen, die Kämpfe, die die Alkohol, Fäden, die Kriege. Ja, genau. Aber da kam einer, der trug das alles. Ne? Und er zeigte uns, wie das Reich Gottes auf Erden aussehen könnte. Und er heilte die Kranken und er versöhnte die und er nahm die an. Und plötzlich alle wieder Smiley. Ne? Und dann sagst du, aber dieser gute Mann hat das alles auf sich genommen und er wurde gekreuzigt. Und alle wieder, Emotionen wieder runter. Endlich mal ein Guter und den kreuzigen sie noch. Ne? Emotion unten. Aber er ist auferstanden von den Toten und er ist hier mit seinem Heiligen Geist und er will dir heute begegnen. Wieder. Und wow, er ist hier. Darf ich für dich beten? Möchtest du ihn annehmen? Ja. Guck mal, wie lange haben wir jetzt gesprochen? Über dieses Thema.
Minuten.
3 Minuten vielleicht. Ne? Wenn es hart auf hart kommt, ich will mal ganz platt sagen, und natürlich der Heilige Geist da ist und nicht die Information, sondern der Inhalt im wahrsten Sinne des Wortes, der Inhalt im Geist, die Präsenz Gottes da ist, reicht 3 Minuten. Um eine Begegnung mit Gott zu haben für einen Menschen, der noch vollkommen Tuttenblasen keine Ahnung hat. Und der Heilige Geist macht ihm innen drin die Lampen an. Der weiß zwar nicht die ganze Bibel, aber der weiß, da ist ein Gott.
Das war ja bei dir auch nicht anders.
Bitte?
Das war ja bei dir auch nicht anders.
Ja, Kenner. Genau. Ja. Ich habe alles gewusst und hat nichts genützt. Mhm. Und in einem Moment geht das Licht an, dass er für all meinen Rotz da ist und er mir wegnehmen will. Mhm. Ich habe das 1000 Mal vorher gehört. Aber wenn du es das eine Mal hörst und es zu dieser Begegnung zu Gott kommt, ist diese Begegnung das, was sich komplett verändert. Ja, so. Und so haben wir gesehen, wie Hunderte von Mongolen ihr Leben Jesus gaben. Ob die alle in unserem Sinne durchgegangen sind, treue Kirchgänger geworden sind, nie wieder gesündigt haben, alles richtig gemacht haben, wage ich zu bezweifeln.
Du, willkommen im Club, oder?
Genau.
Oder hast du alles richtig gemacht?
Nein, eben nicht. Aber oft erwarten wir das ja so. Ne? Der fromme Richtigmacher und so. Und das ist ein guter Christ. Und natürlich, die Mongolen sind ein raffes Volk mit einer raffen Geschichte und mit, wenn man so ganz platt sagen kann, wenn man das geschichtlich noch vergleicht, noch im wahrsten Sinne des Wortes, einigen Leichen im Keller, da braucht es Zeit für Heilung, für Aufräumen, aber das steht nicht im Gegensatz zu einer Bekehrung, dass wir das Licht gesehen haben, dass wir die Hoffnung ergriffen haben. Weißt du, ich kann einen Haufen Probleme haben, aber wenn ich das ergriffen habe, dann ist das eigentlich alles. Und das haben wir so erlebt. Und das ist 2 Dinge dann. Einmal ist es eine übernatürliche Ebene, wenn Menschen Gott begegnen. Und das Zweite ist, es begegnen sich auch in dem Moment 2 Menschen. Mhm. Und da passiert auch was. Und wenn das wenigstens halb so authentisch ist wie die Begegnung zu Gott oder genauso, dann haben wir ganz viel gewonnen. Und ich würde eigentlich sagen, dann sind wir da, das, was wir Kirche nennen. Beziehung miteinander und Beziehung zu Gott.
Und ihr blieb dann dort?
Ja,
im Sinne von, wir
sind jetzt noch, gerade waren wir noch 1992.
Ja, wir sind ja in Korsika noch.
Genau, das
haben wir da. Cancel Korsika.
Und den haben wir dann abgesagt und dann waren da, das war der 2. Einsatz. Und dann sind wir auch natürlich, der war auch natürlich limitiert an Zeit, war abenteuerlich. Unser Sohn wäre fast gestorben auf der Reise, er war 9 Monate. Meine Frau ist schwanger im 3. Monat. Die Leute sagten, ihr seid verrückt, in dem Zustand unverantwortlich dahin zu gehen. Und dennoch, obwohl das so richtig heftig war, war im wieder mal so ein Ding in unserem Herzen, hier sind wir richtig. Hier gehören wir hin. Sind nach Hause gegangen, interessanterweise, als wir nach Hause geflogen sind, auf der Rückreise, unser Sohn in einem Moment gesund. Das war für uns so ein Zeichen, wie der Teufel einfach sagt, so nach der Mutter, ey, wenn du hier hingehst, kriegst du Trouble. Und ich sage nur, ich kenne einen, der ist größer als
da gibt es keine U's, 4, 5, 6, 7.
Wir wussten einfach, es ist das Beste, wenn du im Willen Gottes bist. Es ist einfach der sicherste Platz und der schönste Platz in deinem ganzen Leben, wo du sein kannst. Und dann sind wir auf die Mitarbeiterschule gegangen, Missionsvorbereitung, noch so ein paar Sachen irgendwo, noch ein paar Einsätze, Kurzzeiteinsätze, 94 waren wir nochmal da. Und dann 95 haben wir tatsächlich unsere Sachen gepackt, unsere Hochzeitsgeschenke, alles, was wir noch hatten, verkauft, was wir nicht mitnehmen konnten, mit ein paar Kisten und ein paar Koffern rüber. Und dann waren wir tatsächlich von 1995 bis 2017, das sind 23 Jahre, nonstop in der Mongolei. Außer natürlich Reisen, kurzfristige Reisen.
Ihr lebtet in der Mongolei.
Ja, genau. Haben dort gelebt. Und in der Zeit ist natürlich wahnsinnig was geschehen. An uns und an den Mongolen und ich würde sagen auch an dem Land. Und eigentlich von Anfang an hatten wir die Vision, eine ganze Nation für Gott. Wir hatten den Eindruck.
Ich übersetze, alle Mongolen für Gott.
Alle Mongolen für Gott.
War eure Vision.
War unsere Vision.
Die ist nicht zu toppen, was die Mongolei betrifft.
Ja.
Alle sind alle.
Alle sind viele, ne? Mhm. Wenn man es ganz platt sagt, weiß ich nicht, ob das jemals passieren wird. Rein biblisch, rein geschichtlich. Und trotzdem, wenn wir es nicht alle an dem Sinne von jeder Person, die da über den Boden läuft, nehmen, sondern alle als ein Gesamtbild der Nation. Hm. Diesen kollektiven Blick. Eine christliche Nation vielleicht sogar. Mit christlichen Werten, mit christlichen Strukturen, mit einer christlichen Gesinnung. Dann sind wir schon immer noch kaum zu toppen. Weißt du, das gibt's das überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber es ist besser, eine Vision zu haben, die größer ist als du selbst. Als eine Vision zu haben, die du mit $10,000 eigentlich einfach einkaufen könntest.
Das ist keine Vision.
Genau. Manche sagen, ich habe eine Vision, einen Porsche zu fahren. Ich sage, kauf dir einen.
Ja, ja genau. Ne?
Aber
in Amerika zu leben,
flieg hin. Ne?
Ja.
Hm. Hm. Nein. Und wir haben die ersten Jahre viel im Bereich der Barmherzigkeitsarbeit gearbeitet, in den Gefängnissen.
Was heißt das, Barmherzigkeitsarbeit?
Barmherzigkeit ist, dass du denen Barmherzigkeit zeigst, die sonst, also Barmherzigkeit ist ja ein tolles Wort, ist ein richtig schönes deutsches Wort, was kaum sich, oder Mercy, ja doch, sich kaum anders, es ist richtig schön, einfach dieses Wort, eben.
Heißt Barmherzigkeitsarbeit, dass man sich denen zuwendet, denen sich sonst niemand zuwendet?
Zum Beispiel. Ja. Und dass du denen Gnade gibst, die sonst keine Gnade verdient hätten.
Das ist aber so ein Begriff.
Der Gnade. Gnade heißt, was heißt Gnade? Dass du etwas geschenkt kriegst, was du dir selbst eigentlich kaum erarbeiten kannst.
Das heißt, es sind selbst auf die Straßen gegangen haben.
Das heißt dann irgendwo natürlich mal Straßenkinder, das heißt Leute im Gefängnis, die abgestempelt waren, die keine Chance hatten irgendwo. Wir sind einfach hingegangen und haben ihnen die notwendigen Dinge gegeben, sei es irgendwo Lebensmittel mal, Kleidung und immer gepaart diese Botschaft. Und diese Kleidung und die Lebensmittel und was auch immer war, medizinische Versorgung war wichtig, weil das war die Sprache, die sie sprachen. Du kannst nicht einem irgendwo sagen, in der Bibel steht das ja auch irgendwo, geh nicht hin zu dem Hungernden und sag, Gott liebt dich und Gott segne dich und du gehst wieder weg. Der wird das gar nicht hören. Geh hin und demonstriere es ihm in der Sprache, die er braucht. Und die Sprache, die er braucht, ist, dass du seiner Not hilfst. Und dieser Not helfen ist letzten Endes Barmherzigkeit. Letzten Endes kann man auch irgendwelchen Geschäftsleuten Barmherzigkeit erweisen, indem du ihren Nöten dienst, obwohl die jetzt nicht im Schlamm sitzen. Die haben andere Nöte.
Ja, aber jeder Mensch. Das muss man ja auch sehen. Ne?
Genau, jeder Mensch hat irgendwelche Nöte. Und da, wo wir die Nöte haben und wo wirklich unsere Seele am Schreien ist, was auch immer das ist, das kann auch ein Ehekonflikt sein, das kann etwas anderes sein, da brauche ich ja eigentlich Hilfe. Und wenn wir dort kommen und diese Hilfe ihnen physisch sichtbar und spürbar machen, öffnet sich auch eine Tür im Herzen. Ah, du bist schon mal ein guter Mensch. Was von dir kommt, kann nicht ganz schlecht sein. Du bist mir begegnet, du hast mich gesehen, du hast mir gedient, du hast mir geholfen. Du warst da für mich, als ich Hilfe brauche. Und wenn du dann auf der Ebene, auf dem Kanal dann auch noch sagst, weißt du was? Ich selbst bin schwach, vielleicht in irgendeiner Weise, bin ich der Superhero jetzt, aber ich bin auch getrieben von dieser Liebe Gottes. Ich bin geliebt und ich will dir eigentlich nichts anderes da zeigen, dass du geliebt bist von Gott. Und dass du wertgeschätzt bist von Gott. Und wenn das passiert, ich würde sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich öffnen für Gott, viel höher, als wenn wir irgendwie nur zu religiösen Veranstaltungen einladen und den Leuten die Bibel um den Kopf hauen. Mhm. Aber wenn du einfach denen das ausdrückst, und wir sind in die Gefängnisse gegangen, das waren KZ-Zustände damals, die sind da täglich, haben sie da Tote rausgebracht, die an TB oder an Unterernährung gestorben sind. Straßenkinder, die in den Kanälen lebten, in der Fernwärmeschächte, die waren alle TB verseucht, Kanäle da. Und du gehst einfach da rein und dienst ihnen. Dann haben wir Kinderhäuser aufgebaut, wo wir sie aufgenommen haben, wo sie gelebt haben. Und das ist nicht alles so einfach, das ist alles nicht so heroisch. Unter anderem ist uns ein Kinderhaus abgebrannt. Und eine Mitarbeiterin, ledige Missionarin, 32 Jahre im Feuer verbrannt. Gibt auch schwere Stunden.
Da wäre ich auch drauf noch gekommen, Alex, weil...
Axel.
Entschuldigung, Alex kommt nachher. Axel, das hört sich jetzt sehr on fire an, aber ich vermute, da sind auch viele dunkle Stunden dahinter. Wie hat sich das Verhältnis zu Gott bei dir am Brennen gehalten, auch in den dunkleren Stunden? Oder hast du damit gar keine Probleme?
Nein. Ich würde es gerade umgekehrt sagen, nicht wie hast du es behalten, trotz der dunklen Stunden. Dieses Feuer ist ein Zeichen, weil du mit Leid vertraut bist. Das Wort Leidenschaft drückt es eigentlich aus. Es steckt das Wort Leid drin. Du bist so begeistert von einer Sache, dass du trotz Leid oder gerade sogar mit Leid oder vielleicht sogar für Leid, obwohl du das schon von vornherein einkalkulieren kannst, dass das Schmerz aufbringt, dieser Schmerz im Vergleich zu dem, was du daraus bekommst, nicht viel wiegt. Frag mal irgendeinen Sportler. Hast du jetzt hier auf der Olympik eine Goldmedaille gehabt, ohne einmal einen Muskelfaserriss zu haben, ohne einmal irgendwie Stress zu haben? Die haben alle ein extrem hohes Maß an Stress, Leid, physische, emotionalen Einschränkungen. Die essen nicht jede Pizza, die sie möchten. Die hängen nicht out in jeder Bar, wie sie wollen. Die schneiden alles ab, weil sie die Goldmedaille wollen. Und genauso ist es bei uns. Wir schneiden 1000 Sachen ab und dazu kommen unerwartete Leiden. Aber die sind ja eigentlich klar, die gehören ja dazu. Wenn du irgendwas erreichen willst, was wertvoll ist, ist es logisch, dass das nicht the easy going way ist. Es ist nicht Fast Food. Und das schönste Beispiel gibt Jesus uns selbst, der bereit ist, das größte Leid aufzunehmen. Und er sagt selbst in seinem Wort, er konnte es tragen, weil er den Sieg sah, der am Ende rauskommt. Und für uns, das ist natürlich, als das Haus abbrannte und die junge Frau gestorben ist, das war nichts, was wir einkalkuliert haben. Das war nicht, dass wir sagten, oh ja, klar, Teil der Rechnung, so nach dem Motto. Nein, es sind immer Dinge, die dich erschüttern, die dich zerbrechen, die dich testen. Aber ich denke, gerade in diesen Feuertaufen merkst du dann eigentlich, warum du es tust.
Wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab und das ist gut so. Ich glaube, dass das Thema Mongolei das eine ist, was da passiert, aber wenn wir jetzt das so hören, fehlende Leidenschaft, wie nennt das so, Feuertaufe, Todesfälle, das gab es bei euch nie eine Phase, in der ihr sagtet, ich pack das nicht mehr und ich breche jetzt ab?
Zum einen ist das ein bestimmten Ding gewesen, was ein Untertonus, der oft einfach permanent mitschwang. Im selben Moment kann ich sagen, ich kannte in meinem Leben nie eine Phase, wo ich längerfristig ernsthaft in so einem Loch saß. Aber ich kann mich an Tausende, ich könnte jetzt eine Geschichte nach der anderen erzählen, dass ich oft gedacht habe, warum machst du diesen Scheiß eigentlich? Warum hast du dir eigentlich Ja gesagt zu dieser Sache? Warum hast du A gesagt? Jetzt muss ich B sagen. Und ich denke, was bist du doof? Du könntest in Deutschland sitzen und einfach irgendwo in einem Swimmingpool sitzen oder was, irgendwo oder in Amerika, weißt du? Und du bist hier und im selben Moment denkst du, und ich wollte im Leben nicht tauschen. Und eigentlich sind es genau diese Momente, die das Leben so wertvoll machten. Vor kurzem habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, nicht einen jungen Mann, ein bisschen jünger als ich, aber ich habe ihn gementort und er ging durch diverse Krisen. Und eine toppte die andere und jetzt bricht so langsam was an, wo sich wieder was Neues entwickelt. Und irgendwie sprach ich mit ihm und ich sagte, du, jetzt kannst das und es ist wichtig, so. Und ich sagte, das ist eine tolle Zeit und Mann, das ist... Und er sagte, ich bin am Tiefpunkt meines Lebens und du tust fast so, als wenn du neidisch wärst. Ich sage, ja. Weil wenn du an diesen Punkten des Nullpunktes bist, da ist so eine Chance drin, was Neues zu bauen. Und ich sag dir, in 5 Jahren, in 10 Jahren sind das die Stories, die du erzählst. Weißt du, wir saßen da in einer Scheiße. Wir saßen da im Loch. Wir dachten, es geht gar nichts mehr. Und wir haben uns aufgemacht. Und diese Geburtsstunden, die sind so kostbar. Diese Pionierstunden, diese Geburtsstunden, wo du aus deinem Loch rausgehst. Und das ist ja letzten Endes, was die Mongolen erlebten. Das ist das, was wir erlebten, dadurch, dass wir in diese Pioniersituation reingegangen sind. Dadurch, dass wir uns aus unserer Komfortzone haben rausrufen lassen und gestretched wurden, manchmal überstretched wurden, und da waren, zerbrechlich waren, verwundbar waren, dadurch wirst du authentisch, nahbar wirst, gibst du anderen Leuten in dem Sinn einem Mongolen nach dem anderen, letztendlich hunderten Mongolen, tausenden von Mongolen, die Chance, aus ihrem Nullpunkt einen neuen Anfang zu machen.
Fehlen dir deine Buddies?
Ja, die fehlen schon. Also, und ich muss mal sagen, ich meine, bin jetzt paar 50 Jahre, ich war paar 20 Jahre in der Mongolei, also letzten Endes mehr oder weniger mein erwachsenes Leben war ich in der Mongolei. Ich komme hier zurück und ich muss erstmal lernen, wieder Deutscher zu sein. In einem Land, wo alles organisiert ist, wo du eigentlich merkst, ob ich hier bin oder nicht, mal gar keinen Unterschied mehr, weißt du? Hm. Und ob ich da war oder nicht war, habe ich gemerkt, das macht einen Unterschied irgendwo. Und da musste ich erstmal hier wieder meinen Platz finden. Aber es ist gut, ich bin jetzt hier, Pastor ist natürlich in einer guten Position, kann ich anderen Menschen dienen. Aber ich bin ja auch noch nach wie vor für die Mongolei auch zeitlich freigestellt und kann ihnen dienen. Und damit ich mich nicht so einsam fühle, habe ich für dieses Jahr 30 Mongolen eingeladen, hier hinzukommen. Wir machen eine Nomadic Spirit Tournee.
Das heißt?
Das heißt, wir machen eine Tournee, wo sie kommen, wo sie ihre Musik spielen, ihre mongolischen Tänze aufführen, Kehlkopfgesang und Pferdekopfgeige und alles. Und es wird eine richtig gute Kulturshow. Aber vor allen Dingen, und die wird dann gespickt sein mit unterschiedlichsten Lebensberichten, wo sie sagen, ich war dort in Finsternis, ich war dort in Gebundenheit, ich war dort in Krankheit, ich war dort alleine in meinem Ehezerbruch. Und wie sie dann erzählen, wie Gott sie neu gemacht hat. Und das Ganze endet dann in einem großen Szenario mit der großen Einladung, Jesus ist auch für dich da.
Und wenn jetzt jemand zuhört und ein Interesse hat an dieser Nomadic Spirit Tour, richtig?
Ja.
Als Gast teilzunehmen, wo muss er sich hinwenden oder wo kriegt er Infos?
Ich weiß gar nicht, ich kann jetzt gar nicht auswendig sagen, die Domain. Aber
kann man auch hier sagen, wir von der Gemeinde geben wir die...
Man kann einfach sagen, unter dem Video ist ein Link. Ich hoffe, dass wir den eingebettet kriegen.
Bis dahin, ne?
Bis dahin. Okay. Und dann ist irgendwo hoffentlich ein Link zu finden unter Nomadic Spirit Tournee.
Irgendwas.
Mongolen in Deutschland Google, unterwegs. Und dann genau. Werdet ihr uns finden.
Ich mache einen Break.
Yeah.
Hier blinkt's.
Oh, okay.
Ich habe genau noch 4 Minuten. Und in diesen 4 Minuten musst du 4 Fragen beantworten.
Okay, da habe ich mich nicht drauf vorbereitet, aber ich höre.
Ja, ich habe den Eindruck, dass du das lässig packst. Frage 1. Ich komme ja natürlich nicht ins Web jetzt, aber gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals? Und wenn ja, welches?
Also das erste würde ich sagen, ist die Bibel, ne? Aber
ja, warum auch nicht?
Aber es gibt viele tolle Bücher in unterschiedlichen Bereichen, die ich gerne lese, aber ich habe kein anderes Lieblingsbuch außer das.
Frage 2. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Ich gehöre zu den Menschen, und da habe ich mich mal inspirieren lassen von einem, so nach dem Motto, die Antwort ist ja. Was war die Frage?
Okay. Frage 3.
Ich bin ein positiver Mensch, aber hinterher, wenn ich merke, das ist nicht mein Ding, dann lasse ich es auch sein.
Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Und zwar auch wieder in den letzten 5 Jahren.
In den letzten 5 Jahren. Okay, die letzten 5 Jahre bin ja fast die Zeit, wo ich hier in Deutschland bin, weil ich 4,5 Jahre hier bin. Welche Gewohnheiten haben mein Leben verbessert? Ich würde sagen, immer wieder neu, offen, kreativ nach vorne zu schauen, was definitiv für mich hier schwieriger war als in der Mongolei. Mhm. Weil in der Mongolei hatte ich viele Möglichkeiten und hier ist vieles, ich will mal sagen, vorprogrammiert. Und da diese Stärke, positiv, offen, kreativ, dynamisch zu sein, war definitiv nicht einfach. Aber ich würde sagen, dass zum Beispiel die Nomadic Spirit Tournee jetzt stattfindet, ist ein Zeichen dafür, dass ich auch zu einer verrückten Sache auch jetzt noch Ja sage. Und verrückte Sachen ernst zu nehmen, ist für mich so eine Gewohnheit.
Letzte Frage. Du hast die Chance, auf ein Plakat dein Statement draufzuschreiben, was eine Woche lang tausende Menschen sehen sollen, die an diesem Plakat vorbeifahren. Was kommt aufs Plakat?
Finde deine Berufung und lebe sie.
Das ging schnell jetzt. Danke. Sehr inspirierend. Also das funktioniert nicht, braucht es auch nicht. Es hilft schon mal, sich auf den Weg zu machen und was Neues erkennen und erlernen zu wollen. Ganz wichtig, es wäre ein eigenes Thema. Wie kenne ich Gottes Willen und. Da gibt es so viele Beispiele. das war eins. Das hier braucht für Gottes Willen eher weniger. Nächste Woche gibt es einen neuen Film. Und bis dahin, passt auf euch auf. Bleibt gesund und werdet super fromm. Macht's gut. Bis dann, tschüss.